Carlo, wenn du meinst, du kommst 5 Minuten zu spät und du bist dann aber letztendlich 5 Minuten früher da.
10 Minuten früher, ja.
Ja. Für 5 Minuten, und das ist international festgelegt, muss man niemanden anrufen.
Aber es ist mir drin. Ich kann nicht anders. Ich bin so gepielt auf diesen Point of Schiedegol, dass ich einfach zum Hörer greifen muss. Das ist für mich eine Zwangsgeschichte. Ich bin hier nie unpünktlich.
Ja, aber die anderen Leute sind doch sicher mal 5 Minuten zu spät. Hast du da eine
Krawatte? Es gibt nur noch wenige, die darüber reden können.
Du, ich habe Sonntag so eine Übersprungshandlung gehabt und habe jemandem die Hand gereicht.
Geht's dir? Ja, ich auch.
Ist das auch passiert?
Ja, bei uns in der Redaktion haben wir vor ein paar Wochen drüber geredet. Und eine Kollegin, der ich dann die Hand gab, weil sie mir eine Schokolade schenkte. Mensch, danke.
Manchmal ist das doch auch so, da trifft man, in dem Fall waren das Eltern von der Freundin und das waren feine Herrschaften. Und was soll ich denn, da kann ich keine Ghetto-Faust geben. Da habe ich denen die Hand gegeben und dann haben die mich angeguckt, als hätte ich die gerade mit dem LKW überrollt. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Aber ist es nicht sowieso so, dass das Thema Schmierinfektion oder Kontaktinfektion, dass das überhaupt nicht relevant ist?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Also
ich bin mir nicht ganz sicher.
Und wenn du danach auch noch mit den Leuten im Wohnzimmer sitzt, dann kannst du doch sowieso vergessen, dann kannst du dir auch gegenseitig die Fußsohlen ablecken, das ist doch dann wurscht, oder nicht?
Ja, dann kann man es allerdings ins Extreme ziehen und dann wird es ganz eng. Nach wie vor gilt für mich einfach Abstand und Vorsicht und Hände waschen und Maske. Und dann werde ich auch wahrscheinlich älter.
Aber wenn das Thema Schmierinfektion, wenn wir rauskriegen, das ist überhaupt keins, würdest du denn dann wieder mit Handgeben anfangen? Oder würdest du sagen, nee,
das... Es würde lange dauern, aber dann, klar, ich habe die große Sehnsucht in mir jeden Tag. Gestern war zum Beispiel unser Bürgermeister zu Gast bei uns, der ist auf Wahltour und in Quickborn, der geht noch von Haus zu Haus, ne, und macht seinen Diener.
Und schüttelt sagt, Hände?
Ja, nee, eben Big Ghetto Faust, ne? Ja. Aber dennoch, und ich kenne ihn seit 20 Jahren. Und beim Abschied allerdings hat er mir, Mensch, du altes Haus, und hat mich umarmt dann. Aber der ist auch 4-mal gepiekst und nur das war für mich irgendwie, Moment, der hat so viel Kontakte jetzt.
Wenn Fußballer sich pandemisch freuen, hast du das schon mal beobachtet?
Nein.
Die machen so, die strecken so... Arm nach unten und machen so.
Aah! Ja, stimmt, ja. Hat das mit der Pandemie zu tun? Ist es ansteckend oder? Also für mich wirkt es befreiend.
Das wäre doch auch eine schöne Begrüßung, wenn wir uns auf diese Begrüßungsformel
ja.
einigen könnten.
Ja, sehr schön.
Bevor ich mit meiner Begrüßungsformel anfange, steigt der HSV noch auf?
Ich nehme an, dass wir an diesem Wochenende Schicksal haben. Schicksal in Norddeutschland, Schicksal für die zweite Liga-Fans. Es wird an diesem Wochenende werden große Entscheidungen fallen, Weichen gestellt für die Zukunft. Und ich glaube, dass tausende Menschen im Freudentaumel länger als 2 Tage liegen bleiben.
Ich bin kurz weggenickt. Steigt der HSV denn auf?
Du hast gemerkt, wie ich leviere, ne? Du hast gemerkt, wie ich leviere. Ich kann nur noch mal sagen, an diesem Wochenende geschehen unglaublich viele Sachen.
Ja, okay. 28.04. Es ist Girls and Boys Day, der Tag, an dem alle Schulkinder ein Tagespraktikum machen. Also sollten sie sich heute einer komplizierten Operation unterziehen oder müssen einen Friseurtermin wahrnehmen. Ne? Es bleibt spannend, vielleicht macht ja heute Leon aus der 7C die Haare oder Leonie aus der 8. näht ihre Wunde zu. Wir sind's, euer Tablettendispenser für die ganze Woche. Homöopathisch ist nicht Carlos Ding, er ist pures Ritalin, aufgepeitscht und nur schwer ruhig zu stellen. Ruhig, Carlo, mein kleiner Wilder. Das kommt übrigens gut an bei den Girls, deine ungezähmte Art. Ich habe Nachrichten bekommen.
Ja.
Oder wir haben Nachrichten.
Darf ich die kurz unterbrechen?
Ja.
Was mir seit einem Dreivierteljahr auf der Seele liegt und mich irgendwie auch ein bisschen belastet. Und ich finde, du kannst jetzt etwas tun dafür, dass die Belastung sich entlastet. Wenn eine Belastung sich entlastet, ist sie ja weg. Wie nehmen wir das Ganze? Du bist mein Teppichluder. Und das müssen wir.
Und das ist endlich ein Posten, der zu mir passt.
So.
Ich bin Steffi Banowski und ich lege jeden...
Bananowski ist mein Steffi, mein Teppichluder. Du musst bitte erklären, ich habe recht.
Ich lege jede Woche hier so kleine, was sind es? Es sind so asiatische Spiegelteppiche aus,
ja.
Damit du mit deinen großen Füßen diesen unfassbar teuren, richtigen Teppich, der sich darunter befindet, nicht beschmutzt.
Siehst du?
Weil das, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, für uns einen großen finanziellen Schaden bedeuten würde, so, den wir in diesem Leben nicht mehr mit der Händearbeit ausgleichen könnten.
Ist richtig, ja.
Ja. War's da, was?
Das war es im Prinzip. Also, ja, bin ich auch, weil das hat mich immer auch ein bisschen angefasst und mich verlegen gemacht und konnte tagelang.
Aber es gefällt dir auch.
Es gefällt mir auch, dass ich sagen kann, ich habe ein Verhältnis mit einem Steffi, mit einem
Steffi-Luder.
Steffi-Luder. Mit einem Steffi-Luder. Ja.
Ja.
Nun ludern wir uns weiter.
Und du bist der Einzige, der das von sich behaupten kann.
Siehst du?
Karin hat geschrieben, und zwar schreibt sie, wie sehr sie es liebt, wenn du deine Lebenszeit nicht an, ich zitiere, Spackos verschwendest und du sie dann maximal mit "Das ist ein Arschloch" abhakst. Sie bezieht sich da auf deine zielgenaue Beschreibung von Xavier Naidoo in der letzten Woche.
Ja.
Da freut sie sich, da macht sie sogar den Staubsauger beim Podcast hören aus und denkt, I feel you, Carlo von Tiedemann.
Ja, schön.
Ab und zu so ein deftiges Arschloch gedroppt, das macht die Leute glücklich.
Ja, ja.
Bleibe dabei. Danke fürs Feedback, Karin. Carlo ist ein bisschen verlegen. Und dann sind hier noch einige Menschen beigesprungen beim Thema Bäckereiöffnungen am zweiten Osterfeiertag.
Hast du es rausbekommen?
Ja, habe ich rausgekriegt. Also meinen Recherchen nach ist das föderal geregelt, so wie das Abitur. Im Prinzip, Backwerk darf im gottlosen Bundesland Schleswig-Holstein auch am zweiten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten Osterfeiertag verkauft
werden. Wir waren immer was Besonderes.
In Hamburg ist das verboten. Daran lag unser kleines Missverständnis.
Ja, siehst du.
Und das würde mich aber dazu bringen, dich zu bitten, gegebenenfalls mal, ich würde auch ein bisschen Tankgeld springen lassen, 2, 3 Backwaren am nächsten Feiertag dieser Art, ist wahrscheinlich Pfingstmontag.
Ja, natürlich. Du müsstest mich nur ab sofort alle 2 Tage erinnern, dann klappt es und dann werde ich tatsächlich in Quickborn die Bäckereien leer kaufen und dich reichlich beschenken, denn verdient hast du es.
Das wäre doch mal ein Service und vielleicht auch ein Job fürs Alter. Gut, du kannst nur 3 Tage im Jahr arbeiten, aber auch das kommt dir ja entgegen.
Mein Bürgermeister, der gestern zu Besuch war, der geht ja von Haus zu Haus, Thomas Köppel, und ist seit 17 Jahren Bürgermeister und hat wohl keine großen Schwierigkeiten damit, nochmal gewählt zu werden. Ist ein Schwatter, aber ein sehr umgänglicher. Und der sagte auch, wann hörst du auf? Ich sage, wie jetzt mit dir zu reden? Er sagt, dann beim NDR. Und habe ich gesagt, September nächsten Jahres. Und dann, ich so, ich weiß nicht, ist keine Ahnung. So hat er gesagt, du musst. Ich habe einen Freund, der sehr viel Geld hat und der lässt anfragen, du musst ein Radio im Internet aufmachen. Das nennst du 94.
Ach so, okay, ja, und?
Und da habe ich, in dieser Nacht habe ich schon ein paar Jingles. Ja, so, weil aufhören kann ich nicht, will ich auch gar nicht und so. Und 94, du würdest mithelfen da wahrscheinlich, du wärst die Erste, die ich ansprechen würde.
Ja.
Ob wir dich abwerben können und dahinter stecken 2, 3 Leute, die Mörderkohle haben. Und nun bin ich eigentlich schon, obwohl ich noch gerne 2, 3 Jahre beim NDR bleiben würde. Aber wenn das nicht klappt, dann schwöre ich dir.
Jetzt bist du schon auf die Spur gesetzt.
Ich habe sozusagen die Spur.
Was würde denn dieses Radio alles beinhalten? Was wären denn so Dinge, die dich,
ich habe keine Ahnung,
die du bisher nicht versenden durftest?
So wie wir eben, es würde eine podcastmäßige Geschichte werden, wobei die Musik immer auch eine große Rolle spielt.
Ja.
Und welche weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nichts, aber ich finde es toll.
Und wo würden wir dann die Studios aufbauen? Bei dir im Keller oder in deinem?
Ja, das würde dann irgendwie angemietet werden. Und zwar vom feinsten technischen Gerät, was da unbedingt weg muss. Und das ist so wie die alten DDR-Kampfflugzeuge im Panzer.
Ja.
Die werden dann reaktiviert. Und das hört sich toll an. 94.
Und wer ist der Mann mit dem ganzen Geld?
Darüber darf ich nicht reden.
Ich habe noch einen Schwank geschickt bekommen, oder wir, auf den ich dich ansprechen möchte. Es könnte unangenehm für dich werden, lehn dich schon mal zurück.
Ich bin gefeit.
Matthias hat uns geschrieben. Matthias liest gerade die Biografie von Knut Kiesewetter, der in dieser Biografie behauptet, einst von dir interviewt worden zu sein. Du aber dachtest, du sprächest mit Klaus Doldinger.
Ja, stimmt. Stimmt, ja.
Ich habe viele Fragen. Woran hat er gemerkt, dass du ihn für Klaus Doldinger gehalten hast? kannst du dich, ganz offensichtlich, kannst du dich auch an dieses einschneidende Erlebnis, zumindest für Knut Kiesewetter, erinnern.
Erzähl also uns. Knut Kiesewetter ist wirklich ein ist Stück Musiker, meiner bewegten, ja, ich kenne ihn bestimmt 50 Jahre. Und er hatte ja diesen unfassbar schönen Besitz in Schleswig-Holstein an der Küste, den er auch besungen hat. In einem seiner erfolgreichsten Lieder, wenn du mir jetzt helfen würdest. Du kannst ja, wie ich rede, mal googeln, Kiesewetter. Es gibt einen Titel, der seinem Haus, seiner Scholle gewidmet ist.
Du weißt was, wir haben hier schon mal über Knut Kiesewetter gesprochen und damals musste ich schon googeln und erstaunlicherweise kennst du so Wissen, dass sofort, sobald du das Zimmer verlassen hast, sofort wieder rausfällt. Und das
natürlich,
war
ja, genau.
Also nichts gegen dich, Knut, ich guck mal eben.
Ja, Knut ist ja leider gestorben. Knut ist leider schon sehr, 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 sehr überraschend für uns alle. Knut war ja schwerst zuckerkrank. Und die Geschichte mit Doldinger ist tatsächlich wahr, dass er dann irgendwann mich fragte, das war Gott sei Dank eine Aufzeichnung, und dadurch, dass das wirklich ein bisschen peinlich war, konnten wir es dann rauskarten, aber...
Friesenhof? Friesenhof?
Ja, der Friesenhof, ja. Okay. Der Friesenhof, das war wirklich eine unfassbare Stätte der Begegnung, also im Rahmen von Tee und Gebäck trafen sich alle möglichen Verdächtigen dort am Wochenende und gaben dann Gas bis ins Nimmerlandstag.
Ach was.
Und Knut war ja früher Boxer und war also auch sehr burschikos, mitunter mit Argumenten, die schon hart an der Schmerzgrenze waren. Aber er war ein glänzender Musiker, zählte ja mit zu den besten Posaunisten in Deutschland. Und auch als Sänger, der Erfinder der plattdeutschen Singerei, hat vielen Fiete Kai, Zitter Pp, eben das Leben als Plattdütsch-Sänger, respektive Sängerin ermöglicht. Und der war ein richtig toller Mensch. Mhm. Der so einer, der so wahnsinnig viele gegen sich hatte, weil er so ein Ja-Nein-Mensch war. Der war so ehrlich und auch so nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Ich mag dich oder ich mag dich nicht. Mhm. Ne? Du, mit dir will ich mich gar nicht länger beschäftigen, weil ich mag dich nicht. Hat auch in verschiedenen Talkshows dadurch schon mal ein bisschen anecken dürfen. Aber ich habe ihn sehr, sehr gemocht.
Und ja, aber es hat dich nicht davon abgehalten, ihn mit Klaus Doldinger zu verwechseln.
Nein.
Also darauf wollte ich jetzt mal zurückkommen.
Ja, ich weiß es nicht. Die beiden hatten natürlich als Topmusiker eine Nähe. Aber warum ich jetzt in Kiesewetter reinrenne und glaube, jetzt steht der Onkel Klaus, der Doldinger vor mir, ist mir bis heute, und das ist ein halbes Jahrhundert her, eigentlich nicht klar.
Wurde es live ausgestrahlt, dieser Fauxpas?
Ja, ich weiß eben nicht. Ich glaube sogar, es war eine Live-Sendung. Ja, und dann ist natürlich schlecht.
Du siehst, lieber Matthias, das hier ist ein ganz geradliniger Podcast, hier wird ausgepackt.
Matthias, wenn du das Buch liest von Knut Kiesewetter, da komme ich ja auch drin vor.
Ja, eben.
Und zwar, ja, aber nicht nur wegen Doldinger, sondern auch mit einer zweiten Geschichte. Ich habe eine Zeit lang in einer dunklen Zeit meines Lebens, habe ich immer Knut angerufen. Nachts. 2, 3, 4 Uhr morgens. Und der arme Kerl hat nur gesagt, entschuldige, dass ich gerade noch schlafe, aber ich höre dir zu. Warum?
Und du hast ihm dein Herz ausgeschüttet.
Ja, genau. Ich habe einfach dann einen Seelenstrip gemacht und er hat mir zugehört, weil ich einen brauchte, dem er zuhört. Und warum gerade Kiesewetter? Wir hatten eine ganz weitläufige Beziehung. Also ein oder zweimal im Jahr gesehen, Osterfeuer oder irgendwelche Biekebrenner und keine Ahnung. Und, aber Kiesewetter war für mich, gleich zu Anfang hat er eben so morsmäßig anständig reagiert. Ich bin's, ich muss mit dir reden. Und von immer du willst. Und er hatte ja eine sehr, sehr, sehr harte schleswig-holsteinische Aussprache. Ruf wieder an.
Ja, mach ich.
Ja, es war toll. Ja, es war, Steffi, ich weiß es nicht. Und dann ist er ganz überraschend gestorben.
Wer ruft denn jetzt wieder an?
Nein, der ruft keiner.
Irgendeine Gisela
wieder?
Nein, der
ruft keiner. Beate Schmidt. Ach, das ist Frau Schmidt von Schöner Wohnen. Nein, irgendwie, die macht viel für alte Menschen und ich habe für die auch mal was gemacht und so. Beate, ich melde mich später mal.
Ja, hier ist die Grauzone, der generationsübergreifende Podcast. Das heißt, auch Carlo berichtet, ihr habt es gerade schon gehört, als Augenzeuge aus Zeiten, wo die meisten von euch sich noch die Milchzähne mit dem Zitronentee weggeflext haben. Da war er schon live bei allem dabei.
So.
Und
die Frau, die zu euch redet, ist die von mir aus wirklich sehr, 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 sehr präsente und von mir sehr verehrte Stefanie Bananowski. Ich kann mir eine bessere Partnerin nicht vorstellen. Du darfst mich jetzt Schleimbeutel nennen.
Ja, mache ich gern. Ich wollte mit dir über ein Jubiläum reden. Sonntag vor 40 Jahren hat Nicole den Grand Prix de la Chanson, wie heißt es weiter, de la Musique?
Ja, de la Musique.
Irgendwie sowas, ne?
Ja, ja.
Heute besser bekannt als ESC gewonnen, mit ein bisschen Frieden. Und man muss ja sagen, das passt für die Faust aufs Auge. Damals
wahnsinnig
ging der Frieden noch mit der
Ralf Siegel hat geweint. Ralf Siegel hat geweint, ja.
Ja. Ja, ja. Ralf Siegel hat auch noch sehr häufig versucht, diesen Erfolg auf aller möglichen Arten und Weisen nochmal nachzuspielen. Es hat nicht geklappt. Obwohl, hatte er nicht noch Wind? Und lass die Sonne in dein Herz.
Ja, so. Ja, richtig, stimmt.
Also der hat ja noch richtig viel hinterhergebuttert.
Ja, ja.
Er konnte nicht von dem Erfolg ablassen. Nachher ist Ralf Siegel übrigens noch unter vielen Alias-Namen immer wieder in dieses
reingerutscht,
Business,
ja, genau. Ja,
reingerutscht,
ja, ja, richtig.
Und hat Beiträge für Staaten gemacht, die es gar nicht gibt. Erzähl mal von Nicole.
Ach du, Nicole war damals, haben wir jemals schon mal über die Schaumbude geredet? Ja, ich glaube doch, ne?
Erzähl, komm. Das weiß ich doch.
Ja, irgendwo und muss man war natürlich so, als sie gewonnen hat, für Luxemburg ist sie angetreten. Ist sie nicht für Luxemburg angetreten?
Nein.
Für Deutschland?
Ja.
Bist du sicher?
Ja.
Ach, Vicky Leandros war das, ne?
Möglich.
Ja, Vicky hat für Luxemburg gewonnen, stimmt. Ja, klar. Nicole für Deutschland und ja, sie kam in die Schaubude und was mich wunderte, dieses Liedchen, das ja überhaupt kein Weh tat und damals natürlich war die große Zeit des deutschen Schlagers und die Radios spielten diesen Titel rauf und runter, auch die etwas aggressiv vor sich hin dröhnenden Kästen haben gesagt, wir müssen das Teil spielen, weil ist in aller Munde. Und was mich wunderte eben ist dann das, was mich immer fasziniert hat, die Nicole hinter der Nicole, eine lebenslustige von wegen unscheinbare und schüchterne 17-Jährige, die hat sich schön zugeschüttet mit Wein und schön auch gegessen und geschunkelt und war ein unfassbar lebendiges Mädchen, was ich vermute, dass Ralf Siegel, der ja einen Künstler, für den er sich entschieden hatte, regelrecht geformt hat, dass er tatsächlich ich glaube nicht, dass Ralf so weit ging, ihr was vorzuschreiben, aber er hat ihr wo empfohlen, bleib so, wie wir dich alle von der Bühne kennen, leise, ein bisschen schüchtern, zurückgenommen, ungeheuer sympathisch, aber vielleicht auch ein Hauch von nicht nahbar. Das macht dich dann umso geheimnisvoller. Und wir haben genauso, ich habe genau das Gegenteil, eine knallige, laute, lustige, singende, leicht angeschickerte, aber unglaublich freundliche Nicole kennengelernt. Das war toll für uns alle.
Dass du uns in dieses Geheimnis also niemand
hat glaube, dieses Herrschaftswissen. Ich glaube, das teilen viele, die eben Fernsehen machen oder Radio machen, die dann eben anschließend dort Zeit hatten, mit der Künstlerin irgendwie um die Ecken zu gehen. Das war toll.
Was Nicole in der ganzen Zeit leider nicht geschafft hat, ist einen Nachnamen zu bekommen. Weißt du den Nachnamen
von Nicole? Nein, ich habe keine Ahnung. Nicole.
Das wäre doch mal eine Frage für Wer wird Millionär?
Ja, stimmt.
Holoch. Mittlerweile heißt sie, glaube ich, Seibelt, weil sie
das
hat
ja
schon
noch,
mit 19 ihren Mann.
Also Doppelname Holoch Seibelt wäre natürlich großartig. Ja. Wie heißen sie? Holoch Seibelt, da kriegt sie jeden Job, oder?
Nee, Seibert, Entschuldigung.
Seibert.
Sie hat mit 19 ihren ersten Freund geheiratet und der ist Kfz-Sachverständiger.
Ja, ne, das sind, liebe Podcaster und Freunde, dieses kleine Geplänkels hier. Wenn ihr Steffi jetzt sehen würdet, was hast du denn jetzt gegen einen Kfz-Sachverständigen? Das ist doch ein ehrenwerter Beruf.
Absolut, aber das ist halt nicht ganz so glamorous wie das, was man sich so vorstellt.
Jetzt verstehe ich dich, ja, stimmt.
Ich glaube, die wohnen auch im Saarland. Also jetzt, mehr Downgrade geht nicht. Aber übrigens, wo wir gerade über Ralf Siegel gesprochen haben, den finde ich ja deutlich schillernder, die Augenringe Gottes. Hast du den mal kennengelernt?
Ja, kurz und dann gab es so irgendwie ein Missverständnis, einmal kurz bei irgendwie einer Fernsehshow und Aftershow-Party, blablabla und so, ich war ja immer ziemlich schnell besoffen und ziemlich schnell weg. Und
er doch wahrscheinlich auch, oder?
Nee, Ralf galt ja als Aussetzer.
Okay.
Der hat ja immer gesagt, die schönsten Dinge passieren nach einer Sendung, weil neue Kontakte knüpfen und plötzlich hat man wieder einen neuen Punkt, den man gemeinsam dann anfasst, etc. Und dann habe ich irgendwo mal was in einer Sendung gesagt, ich weiß nicht mehr was, und er hat mir einen sehr strengen Brief geschrieben, mit Hand. Also Handschrift, eine tolle Handschrift. Und lieber Herr von Tiedemann, ich möchte bitte Folgendes klären. Und dann habe ich ihn angerufen, aber er war trotzdem muffig. Also ich behaupte mal, bis zum heutigen Tag habe ich wohl irgendetwas, wenn er ein Nachtragender ist, habe ich wohl irgendetwas gesagt über ihn. Ich bin wirklich der in der Öffentlichkeit, ich glaube, so gut wie nie schludert. Und wenn, dann richtig. Aber dazu zählt er nicht. Und da ist zwischen ihm und mir ist irgendetwas quer.
Band zerrissen.
Ja, was ihn wahrscheinlich mehr belastet als mich, aber trotzdem.
Also du würdest ihm von hier, von dieser Stelle die Hand reichen.
Ralf? Sofort, Ralfi, Junge.
Ja.
Falls du über Umwege hörst von diesem Podcast, den besten in Deutschland, dann melde dich entweder bei Banana oder bei mir und dann kriegen wir das hin.
Wo wir gerade über den Grand Prix de la Chanson geredet haben, Frankreich. Wollen wir ein bisschen ernster werden? Die Frankreich-Wahl war am Sonntag. Man kann es ja so oder so drehen. Ich würde sagen, 42% der Franzosen oder der Franzosen, die zur Wahl gegangen sind, haben eine Rechtsradikale gewählt.
Haben die AfD gewählt?
Ja.
Vergleichbar.
Also alles beide.
Ist unfassbar. Fast die Hälfte dieses glorreiche Landes wählt sich in die rechte, radikale Ecke. Das sind junge Menschen und Ältere in meinem Alter und Gebildete. Und das fast die Hälfte der Franzosen. Das ist
ja, das
so
stimmt nicht ganz, weil die, die nicht zur Wahl gegangen sind, die werden da nicht mitgezählt. Das heißt, 42, also da sind ja auch 30% gar nicht gegangen, ne? Also ist noch ein bisschen weniger.
Ja, nee. Trotzdem glaube ich, schwebt da etwas Unheilvolles. Und die Marie Le Pen hat ja gesagt, ich bin schon, sie hat ja wahnsinnig zugelegt in den Stimmen,
ja,
und freut sich auf die nächste Wahl.
Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen bei dem Verständnis dafür, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man den Präsidenten abwählen möchte. Also ich falle ja immer hinten rüber, hier wird immer nur was für die anderen gemacht. Möchte das nicht mehr. Aber was ich nicht verstehen kann, ist eine Gruppe zu wählen, mit deren Wahl ich sozusagen legitimiere, dass es anderen Leuten schlecht gehen wird. Also sprich in dem Fall vor allen Dingen Migranten.
Ja.
Und das kann ich nicht verstehen.
Nein.
Als Mensch.
Nein.
Also so groß kann meine Verzweiflung oder mein Hass nicht sein. Aber das funktioniert ja gerade ganz offensichtlich in ganz vielen europäischen Staaten. Gruß nach Serbien. Gruß nach Ungarn.
Ich kann mich dann nicht reinversetzen in diese Menschen, die tatsächlich Hass säen. Wann hat das angefangen, dass man so eine hassvolle Politik betreibt? Ach, was für ein furchtbares Wort. Hass.
Mhm.
Das ist so düster und so wirklich gänsehautmachend, weil in Hass liegt ja auch Mord letztendlich.
Mhm. Ja, und du hast gerade gesagt, ein ganzes Land ins Dunkel stürzt. So eine Wahl würde ja über kurz oder lang die ganze Welt ins Dunkel stürzen. Wenn diese ganzen rechtsnationalen Führer tatsächlich an die Macht kommen, dass ja auch das ganze Konzept der Energiewende, des Klimaschutzes und so komplett über die Wupper gehen würde. Und wie kann man denn seine eigene Nachkommenschaft sowas überlassen? Das verstehe ich nicht.
Nein, das kann man doch nicht verstehen, Steffi. Vor allem redest du ja über etwas, was tatsächlich Fakt ist in verschiedenen Teilen dieser Welt. Wie kommen Menschen dazu und vererben das auch womöglich auf ihre Kinder? Oder Kinder werden in diesem schlechten, diesem hassvollen Klima von ihren Eltern weitergetrieben? Also ich weiß auch gar nicht, aber anscheinend nicht nur Sigmund Freud, sondern zu was ist der Mensch fähig? Und vor allen Dingen, was muss passieren, dass ich einer Marie Le Pen nachlaufe und ihr glaube? Es gibt ja auch mit Sicherheit in ihrer Wählerschaft Menschen, denen es finanziell gut geht, die gesettelt sind, die ihr Auskommen haben, die ein schönes Häuschen in Paris haben, die wählen sie. Ach, das ist alles.
Warte.
Ach, ich weiß nicht.
Ja. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja. 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 Ja, klar.
Das ist ja großartig. Kannst du das nicht,
ja,
wenn ich es mal... Mhm.
Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja. 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 Ja, klar.
Also, wenn ich mal wieder anfange, richte die breite Spur der Laberei.
Ja.
Hier.
Mhm. Ja. Ja, 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 klar.
Weißt du was, darauf muss ich pinkeln gehen.
Bist fertig?
Ja, ja, genau. Ja, 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 klar.
Ist in Ordnung.
Geht's dir gut?
Ja.
Schön.
Ja, ja,
das
ja.
Ist schön. Genau. Ach, demnächst ist eh alles egal, wenn ja, genau. Elon Musk ganz Europa gekauft hat. Dann können wir uns zurück.
Diese Stäbchenpreise sind 41 Milliarden.
44, oder? 41?
Ich glaube 41er, ja.
Okay.
Also er soll um die letzte Milliarde gerungen haben. 40er,
der alte
nicht. Ja, eben.
Ja, wo gar nicht.
Geizhals.
Ja, ehrlich. Donald Trump legt gerade noch den schönsten Filter zurecht für sein neues Profilbild. Ach, Carlo, es ist eine schlechte Welt. Lass uns über was Schönes reden.
Ja.
Obwohl, nein, lass uns doch kurz über was Schlechtes reden und dann können wir über was Schönes reden.
Sehr schön.
Du als Zeitzeuge auch des letzten sozialdemokratischen Kanzlers, du erinnerst dich an Gerhard Schröder, also des vorletzten, ne? Hast du das New York Times Interview beziehungsweise die Spiegel-Zusammenfassung
gelesen? Ich habe sie gelesen, ja, ja. Ich habe sie gelesen.
Lass raus.
Nein, ich kann nicht.
Wie sind deine Feelings?
Ich kann nichts mehr rauslassen, weil das hat doch mit Leid tun nichts mehr zu tun, sondern Gerhard Schröder ist unerträglich geworden. Unerträglich. Und dass er sich dieser Peinlichkeit hingibt, dass er zur Persona non grata von allen Seiten erklärt wird, dass er unerwünscht ist, dass man jetzt darüber nachdenkt, seine Konten einzufrieren und
ach,
ihm
ist
seine
das so?
Ja, und seine sechs Räume in Berlin, die ihm zustehen, und seine neuen Mitarbeiter, viele davon sind weggelaufen, wie man der Presse nehmen kann, dass er seine fast schon Liegenschaften, sein großes Büro in Berlin nicht mehr bekommen soll, dass Frau Eskens, die bis zuletzt eisern hinter Gerhard stand, gesagt hat, es ist besser, wenn er geht oder wenn er tatsächlich sich endlich mal bekennt, eben für Friede und gegen Putin. Und der Mann sitzt da, ich habe gestern mit unserem Bürgermeister geredet und der sagte auch, das Geld kann es nicht sein, weil er hat genug davon. Mhm. Er kann es ja gar nicht ausgeben.
Weißt
was soll
du nicht, er ist, wird unter Druck gesetzt?
Wer? Gerhard? Mhm. Von wem?
Ja, von
Vladimir. Von Putin mal zu.
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen, weil warum? Wegen Mitwissen, Mittäter? Ich habe keine Ahnung. Also was soll Putin, Schröder? Vielleicht gibt es ganz eklige Verträge, die wir nicht kennen. Keine Ahnung, dass er sich vertraglich bis 2025 an Russland gebunden hat und bei Nichterfüllung des Vertrages wird ihm alles weggenommen oder der KGB wird auf ihn eingesetzt und Fass, los, beißen.
Aber es ist schon erstaunlich, was so im Nachgang auch immer so rauskommt, wie die so rumgekumpelt haben, biertrinkend in der Sauna. Und so.
Also alle Korrespondenten von uns von der ARD berichten ja auch eben Menschen, die aus welchen Gründen noch immer, wir haben in Quickborn ein Bruderpaar, das lange Jahre in Moskau als Elektriker, sag ich mal, etwas runtergestürzt, Elektriker gearbeitet hat, die sagen, der Russe als solcher ist ein so friedvoller Mensch und der möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Der braucht seine Datscha und der braucht ein Autochen und sonst braucht er die Weite des Landes und ist überhaupt gar nicht kriegsgeil und so weiter. Was mich, das geht so ein bisschen weg von Schröder, so fasziniert bei diesem furchtbaren Krieg. Angeblich wissen die Russen nichts davon, was passiert. Ist natürlich jetzt gefiltert. Die Informationen, die rauskommen, werden bis zu einem gewissen Grad rausgelassen und dann ist Schluss. Aber dass die weite, weite Mehrheit aller Russen nach wie vor hinter Putin steht und ihn als guten Präsidenten empfindet. Also ich bin da wirklich, ich weiß nicht.
Na, es gibt ja auch relativ viele Spätaussiedler oder die russische Gemeinde in Deutschland. Da sind auch viele Leute, hissen jetzt die russische Fahne. Das hat vielleicht auch was mit Stolz zu tun oder
ja, aber
mit
kann man
Heimatverbundenheit.
Ja.
Ja, natürlich können wir das nicht gutheißen, aber wir können uns da nicht so richtig reinversetzen.
Nein,
so.
Kann man nicht, nein. Dieser ganze Krieg ist so unerklärlich, aber vor allen Dingen der Härte und Brutalität und was da eben gerade bei an der Zivilbevölkerung für Verbrechen begangen werden. Das ist für mich, also wenn du Soldat bist, musst du damit rechnen, dass du dein Leben lässt, aber Wenn Mutter und Kinder und alte Männer und nachweislich hingerichtet werden und werden mit gefesselten Händen auf dem Rücken eben mit Kopfschuss da, das ist liquidieren und muss das alles, ich weiß gar nicht, was ist im Krieg? Im Krieg ist wahrscheinlich nichts unmöglich. Aber hinter all dem steht eben Putin. Es wird ja gesagt, dass die niedrigen Befehlsgeber eben diese Gräueltaten angeordnet haben.
Ja.
Und die Eskalation eben im Mittelbau so eines russischen Kriegsapparates stattgefunden hat. Und dass Wladimir Putin von nichts gewusst hat. Hallo.
Was mich als oberflächlichen Menschen natürlich zutiefst verunsichert oder traurig macht, ist, dass die New York Times nach Julian Reichelt jetzt Gerhard Schröder hops nimmt. Man traut sich ja schon gar nicht mehr nach Übersee. Das ist ja einfach eine Schmach, die da auf uns fällt. Also schlimmer als die amerikanische Neuverfilmung von Honig im Kopf. Man schämt sich.
Ich finde es vor allen Dingen von der New York Times, die wirklich ehrenwert unter allen großen internationalen Medien ist, dass die eben mit Schröder so einen Raum geben. Nicht? Das ist schon, für mich ist das irgendwie, wir haben nur keine saure Gurkenseite, nur genug Themen, gerade jetzt. Naja, Schröder passt ins Bild. Krieg in Europa, Schröder mittendrin.
Am Ballermann genießen wir mittlerweile einen besseren Ruf als in New York.
Ja, ja.
Ich habe am Wochenende, jetzt mal abhaken, die schweren Themen. Ich habe am Wochenende zwei Dinge zum ersten Mal gemacht und ich möchte sie dir mitteilen und möchte deine Einschätzung. Und zwar zum einen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Thermomix bedient und zum anderen habe ich einen Gassi-Beutel benutzt. Zum ersten Mal in meinem Leben, etwas, was du vermutlich schon häufig getan hast.
Noch nie.
Du bist doch öfter mit Hunden unterwegs gewesen.
Ja, aber mit Thesis-Hunden und hab mich immer, es gab verschiedene Leute, Herr von Tiedemann, und ich habe dann auf taub gemacht.
Du hast die Stadtreinigung gerufen?
Nein, ich habe es einfach liegen lassen. Ja, Steffi, nun ist es raus.
Das ist aber noch nicht verjährt, ne? Also das kann schon sein,
doch,
dass da Justitia jetzt demnächst
noch mal Hand anlegt. Nein. Die letzte Kackerei ist gut, lass es 2 Jahre her sein, ja. Ein Riesenhaufen von einem der beiden Hündchen von Tisi und ich habe diesen Hupen also entstehen sehen, eine Donnerwetter, habe gedacht, so ein Riesenteil aus einem kleinen Hund und bin weitergegangen und hinter mir wurde, hallo?
Aber du hattest doch vorher auch schon einen Hund, wie hieß sie denn nochmal?
Nein, Debbie, das war ja damals, damals hat keiner von uns dran gedacht, da gab es doch keine Hundebeutel. Das war doch freies Schussfeld für alle Vierbeiner.
Richtig, aber du bist doch ein Mensch, dem sensorische Erlebnisse grundsätzlich Freude bereiten.
Ja.
Also vielleicht wäre das dann jetzt, um einfach also ein bisschen
Abbitte
zu leisten, vielleicht mal bei fremden Hunden.
Steffi, hundertprozentig, wenn ich jetzt einen Hund hätte, hätte ich Hundebeutel bei mir, Kotbeutel, mit Sicherheit.
Ja.
Aber damals war es eben so, ich wurde gebeten von Tisi, die irgendwie weg musste. Und wenn du dann vielleicht, sie musste, glaube ich, mit ihrer Tochter zum Arzt und ich musste mit den beiden Hunden Gassi. Und hier, Papa, gebe ich dir ein paar Beutel mit, besser ist. Yo, habe ich gesagt, ich wusste innerlich sofort. Nicht aus Ekel, sondern aus
Stolz.
Warum? Auch Stolz überhaupt nicht, aus Faulheit. Ich habe doch kein, ich habe mir dann auch irgendwie überlegt, wie mache ich das denn? Wenn ich jetzt den Beutel über die Hand ziehe und dann, wie ich mich kenne, stülpe ich den Beutel nicht wieder zurück, sondern stecke ihn mit der Kacke in der Hand in die Tasche. So kenne ich mich.
Strukturelle Inkompetenz.
So. Und stinke dann wahrscheinlich 4 Wochen, apropos wie Katzenpisse.
Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber dieses sensorische Erlebnis, das würde dein Leben und dein
komplett
umkrempeln.
Ja, ich glaube
auch. Also ich habe es jetzt nur einmal gemacht.
Ja, es ist wie ein Nobelpreis, nicht so ähnlich. Dass man dann,
Jetzt ist natürlich die Frage, zum Beispiel in der Causa Seyvenadou, wird ja jetzt von vielen gesagt, wenn er sich jetzt auf die richtige Seite geschlagen hat und aber lange Zeit PR für die falsche Seite gemacht hat, dann müsste er jetzt auch Abbitte leisten. Wäre das dann vielleicht für dich auch eine Sache, dass du sagst, ich würde, weil ich damals diesen Fehler gemacht habe, jetzt von Ihnen, liebe Hörer, den einen oder anderen Haufen mal wegmachen.
Also du meinst, dass man mich dann...
Wie soziale Arbeit am Hund.
Also am Arsch sozusagen, ja, dass ich dann am Hundearsch wäre und...
dass man dich anrufen kann und dass du dann mit dem Gassi-Beutel kommst und sagst, komm.
Ja, aber da müsste man erstmal den Entfernungsradius abstecken. Also wenn mich jetzt einer aus Köln anruft, würde ich Argumente finden zu sagen, wegen deines Hundeschiss komme ich hinter Köln. Aber wenn es hier, ich sag mal...
Vielleicht so eine Art Tinder dafür. Wenn du dich bei Tinder anmeldest, dann kann man dich sehen und dann sieht man, du bist in einem Radius von 50, 100, 200 Metern, dann kämst
maximal.
Du dann kämst du
maximal, ja. 200 Meter. Ja. Maximal 200 Meter. Und ich hätte gerade Zeit, dann würde ich mich auch voller Liebe so ein Hundeschiss annehmen. Weil natürlich ist für mich jetzt, ja, hätte, Fahrradkette. Hätte ich jetzt so einen Hund, wäre ich selbstverständlich bereit. Ich weiß ja auch mittlerweile, wie es geht. Ich habe da Menschen hinter Bäumen stehen, beobachtet, wie sie das machen. Ja. Und das ist eine fließende Bewegung.
Ja. Ne? Ja, Kompetenz ist vorhanden.
Natürlich.
Gut, alles klar. Nun gut, mir hat das gut gefallen, sowohl mit dem Gassi-Beutel als auch mit dem Thermomix. Das war für mich ein kleines Eintauchen in das Leben der echten Menschen.
Donnerwetter.
Ich würde es aber schon als Urlaubsevent weiter
lassen.
Das würde ich jetzt ungern in mein eigenes Leben einfließen lassen.
Ich verstehe.
Jetzt haben wir gerade über Hunde gesprochen. Was machen die Stubentiger? Oh Gott, wenn ich das Gesicht schon sehe. Carlo,
Steffi, das
soll ich mich bei dir auf den Schoß
setzen? Das ist ganz furchtbar, ja. Das ist ganz furchtbar. Also jetzt hat er, wir wissen eben nicht wer.
Oscar.
Oscar oder Frieda. Ich habe keine Ahnung. Wer von beides war, hat erneut eben jetzt in diesem Fall auf eines meiner schicksten Pullis gekackt und gepisst, also beides.
Wo lag, also warst du drin im Pulli oder lag der irgendwo?
Nein, der Pulli war außerhalb meines Körpers. Okay. Also lag also körperlos sozusagen auf einem anderen Pulli und der wiederum lag auf einem anderen Pulli, weil ich pflege meine Pullis eben, meine Frau macht so viel Leid mit mir mit. Die liegen also wild gestapelt in meiner Höhle. Ich lebe hier unten im Süderen, weißt du. Abgeschieden von der Außenwelt. Und die Katzen machen eigentlich regelmäßig jede Woche ein Überraschungsei. Und Katzenpisse auf dem Sofa, war letzte Woche der Fall, ist so unangenehm. Da ist jetzt Julchen rangegangen
Natron.
Natron. Wie komme ich auf Neutronen? Neutron, Natron. Mit Natron angegangen als letzte Waffe. Es riecht immer noch. Beide, meine geliebte Tochter und meine geliebte Frau, haben diese Empfindlichkeit in der Nase. Ich Gott sei Dank nicht. Und sagen, wir müssen jetzt reden.
Ich habe Kontakt zu einem Tatortreiniger. Der macht sowas.
Ja, nein, das ist alles ganz, ganz, ganz traurig. Also ich bin auch sehr, sehr angespannt, wenn ich darüber rede, weil ich habe mich in die beiden verliebt und habe aber meiner Frau hundertprozentig die Verfügbarkeit eben in egal in welche Richtung gegeben. Sie muss entscheiden, das ist keine Faulheit, sondern wenn sie sagte, oh, was für ein furchtbarer Satz, die Katzen müssen weg, dann sind wir sie wieder los. Ne? Das ist furchtbar. Also das ist nicht wirklich nicht einfach. Jetzt im Augenblick habe ich sie heute Morgen um 5 rausgelassen. Sie haben jetzt die Natur entdeckt.
Ja.
Und das ist ja auch so toll, wenn du so dich in so ein kleines Mäuschen reinversetzt und so ein Katzentier. Jetzt kennen sie also Sonne, sie kennen gutes Wetter, sie kennen Rasen, sie kennen Holz, sie kennen die neuen Gerüche. Jetzt kommt irgendwann der erste Regen. Hm. Da leben die den ersten Regen. Mhm. Ne? Also das ist alles so toll und für mich auch so wunderbar, das mitzuerleben und vor allem mitzuverfolgen und genau zu beobachten. All das kann den Bach runtergehen, weil wir eben auch intensiv mit einer Tierärztin gesprochen haben, mit zwei Ärzten gesprochen haben. Wir haben sogar uns gute Laune-Düfte besorgt, die aus einer Düse, nicht sichtbar, mit einem leisen die ganze Wohnung vernebeln, damit die Katzen entstresst werden.
Ach so, ich dachte, bei euch sollten die
Laune ausgelöst. Nein, unsere gute Laune ist Gott sei Dank grundgewachsen bei uns in der Familie. Und eben dann, ich habe in Einzelgesprächen mit Oscar und mit Frieda eben sehr, sehr, ich glaube sogar herrisch, ich glaube sogar, ich habe sie ein bisschen auch ängstlich geredet.
Ja.
Hört jetzt verdammt nochmal zu. Nicht? Also ich hatte sie dann in so ein kleines Gestell reingepresst, wo sie sich nicht bewegen konnten. Da mussten sie zuhören. Und auch selbst das ist alles, na, es ist also jetzt mal ohne Witz, ist ein Scheißthema. Ich hoffe, wir können sie behalten. Lass mich fröhlich werden, komm.
Ich spreche ja morgen spreche ich mit einem oder mit dem Geruchsforscher Deutschlands. Vielleicht magst du mir da zum Thema Katzengerüche da ein bisschen was mit auf den Weg. Soll ich ihn fragen, wie man das aus dem Sofa rauskriegt?
Nein, fragen, wie es sein kann, dass zwei Katzen, Brüder, Schwester und Bruder, dass die als Geschwisterpaar.
Carlo, er ist Geruchsforscher.
Ja, aber wie.
Er kann nur mit Gerüchen, kann nicht mit Katzen. Also der kümmert sich um Gerüche.
Ich bin auch nicht raus hier.
Ja, ja, genau. Ja, klar.
Ja, genau so ist es.
Ja, so ist es. Ich habe die Einkäufe für eine in Quarantäne befindliche Familie erledigt.
Das ist schön.
Und die hatten so eine redliche Einkaufsliste. Da standen nur so Sachen drauf wie ein halber Finken, ein Liter Milch. Ich habe direkt einfach von mir aus mal ein paar Nutella-Kekse und Pikolöchen reingepackt. Grundsätzlich gibt es ja Dinge, die sind eher unangenehm, wenn man die gerne hätte, aber jemand anders muss sie einem kaufen, weiß ich nicht. Erfrischungsstäbchen, Toilettenpapier, zumindest feuchtes, oder Eier aus Käfighaltung. Gibt es etwas, was in deiner Quarantäneliste nicht fehlen dürfte?
Nein, ich würde natürlich sofort dann, wenn ich dich losschicken würde, mit einer Liste, mit der Bitte, liebe Steffi, besorg mir das und das und das und das und das, dann bin ich natürlich sofort beim Intimbereich. Und da gibt es gerade bei uns in der Fernsehwerbung immer wieder eine sehr adrette, ich glaube gerade uns Männer sehr ansprechende Dame, die sich dann mit einem Rasierer, also mit Klinge, eben die Oberschenkel reinigt, haarfrei macht und
die Wasser. Oberschenkel.
Die Oberschenkel, das muss, sind eine tolle Werbung. Also da bleibst du auch, sagst du auch Donnerwetter. Und das sollen Spezialklingen sein, die es auch für Männer gibt. Und da könnte es eventuell eng werden bei mir, da würde ich wahrscheinlich ein Smiley hintermalen oder sagen, es soll das Schaden nicht sein. Ja. Verstehst du, irgendwie so einen kleinen netten Zusatz? Ja. Das auf deine Liste zu schreiben.
Aber was sind denn das für Klingen? Sind die für die Intimrasur?
Sackreiniger sozusagen.
Ach ja, cool.
Ja, also die Haare.
Warum macht die Frau sich denn die Oberschenkel damit?
Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, weil sie wahrscheinlich intensiven Haarwuchs hat. Der von oben nach unten wächst. Von der Musch runter. Ach, man kann es nicht anders sagen.
Du meinst,
und bei uns ist es so.
Die Innenseite der Schenkel.
So, ja, genau. Ah. Und bei uns ist es im Umfeld des Gemächtes.
Ja.
Verstehst du? Und da gibt es. Steffi lehnt sich nach vorne und guckt jetzt sehr interessiert. Das ist zum Beispiel, wäre ein Artikel, ich würde ihn hiermit aufschreiben, aber vielleicht mit einem kleinen Zusatz, bitte jetzt nicht lachen oder wenn du wüsstest oder...
Du würdest mich eher quälen bei meinen Einkäufen. Das ist natürlich auch eine Art und Weise.
Ja, genau. Ich habe mal eine Freundin gehabt, wir haben also damals auch sehr, sehr, sehr viel Sex gehabt und es hat großen Spaß gemacht und war natürlich auch...
Das ist schön.
Waren auf dem Verhütungssektor eben auch sehr erfolgreich und die kaufte immer dann, damals hieß die Marke noch Fromms, überziehe Fromms ein und ging in Drogerien und nur um mich zu ärgern. Und schrie dann ganz laut, ich hab die Fromms, ich hab's schon gekauft, ganz laut. Das war mir so peinlich.
Wirklich?
Aber es wurde nachher eben zu einer festen Einrichtung bei unserem gemeinsamen Einkauf in Drogerien, ich hab die Fromms.
Mir hat letztlich eine Freundin erzählt, sie bekam ein Gespräch an der Kasse mit, wo zwei sehr Jugendliche, so 15-Jährige, Kondome kauften. Und dann sagte die Kassiererin so mitfühlend, um ihnen auch die Scham zu nehmen, na, für die Schule? Und die beiden sagten, nee, zum Ficken. Wolltet ihr damit nur sagen, die Zeiten sind ganz offensichtlich vorbei.
Ja, ist das schön. Wie schön kann deutsche Sprache sein?
Ja.
Ich finde das so schön, weil es gibt da Worte, die einfach... nichts offen lassen.
Aber du hast mich da auf eine gute Idee gebracht. Wenn ich demnächst mal in Quarantäne muss, dann schreibe ich eine richtig unangenehme Liste. 3 Liter Dornkart, 4 Packungen Kroketten.
Nein, ich finde tatsächlich nur das Einzige, wie gesagt, wenn der Intimkreis...
Hämorrhoidensalbe.
Das ist zum Beispiel Donnerwetter, habe ich. Donnerwetter, da müsste man. Ja, Hämorrhoidensalbe, da könnte man auch drüber. Genau, da wäre auch. Ich würde dir alles aufschreiben, wenn ich dir vertraue. Du bist eine tolle Frau. Nur ich würde natürlich, wenn du dann da in der Apotheke stehst. Hämorrhoidensalbe. Ich kann sie nicht verstehen. Ja. Hämorrhoidensalbe. Ich kann sie nicht verstehen. Hämorrhoidensalbe! Also, das ist schon. Ist schon der Einkauf oder schon zum Abenteuer?
Ich habe dir doch schon mal erzählt, dass ich schon mal Viagra genommen habe wegen meiner Durchblutung.
Ja, ich habe das gehört.
Und ich habe ganz, also Gedanken verloren, habe ich eine männliche Person gebeten, die einfach von der Apotheke mitzubringen, mein Rezept.
Ja.
Er hatte den Ruf weg.
Also da bin ich da eigentlich völlig schmerzfrei.
Ja.
Ja, völlig schmerzfrei. Also was eben.
Ja, gut, der war Anfang 30, das ist vielleicht auch nochmal was anderes.
Ja, okay, bei mir.
Also mit der Apothekerin läuft da nichts mehr.
Bei mir ist es ja eigentlich schon.
Gehört zum guten Ton.
Ja, das zum guten Ton.
Ja.
Nicht? Na, von Dietemann, wie läuft's denn? Ja.
Ja.
Vielleicht mal die Marke wechseln.
Wenn du jetzt hingehst und so eine Packung kaufst, dann heißt das ja, ein Paket kaufst, da gibt es Frauen, die haben reges Interesse an Geschlechtsverkehr mit dir.
Natürlich.
Und das ist doch
deswegen nicht warte falsch. Ich immer, dass eben einige Frauen in der Apotheke sind. Ich warte so lange, Blätter der Wahl in der Apothekenrundschau. Und dann, wenn genügend Weiblichkeit hast, dann äußere ich laut meine Wünsche und ja. dann hörst du auch schon Donnerwetter nochmal.
Ja.
Donnerwetter nochmal. Ja. Genau. Und dann treffen dich eben wohlwollende Blicke und davon lebe ich dann.
Ja. Richtig. Aber das ist wirklich eine gute Idee, um Leute zu demütigen, eine richtig schlimme Einkaufsliste zu schreiben.
Ja, das ist gemein. Ja.
Gefällt mir richtig. Oder einfach nur Katzenfutter und Dosenbier. Bring einfach nur Katzenfutter und Dosenbier. Ja. Sozial geächtet, ab sofort. Lass uns doch ganz kurz, weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über die St. Pauli-Doku sprechen, die Paten von St. Pauli. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da ging es eher um den ersten Teil dieser Arte-Serie, die uns beide fasziniert hat. Ich habe jetzt weitergeguckt und habe Fragen, Personenfragen. Kennst du noch den schönen Klaus? Dem soll es nicht gut
gehen. Ja, natürlich kenne ich den schönen Klaus.
Klaus Barkowski.
Ja, natürlich.
Der hatte wohl ein schweres Alkoholproblem, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und malt jetzt.
Ja, malt jetzt und war ja in der Doku, die wir beide gesehen haben, ja, war er dick und fett da. Und Klaus ist ja einer der wenigen Überlebenden.
Genau.
Einer der wenigen Überlebenden, der jetzt auch 70 ist, über 70 ist und der eben auch sehr, sehr amüsant über diese wirklich wilde Zeit erzählen kann. Der wird immer gern genommen, wenn es um den
Und der
geht
war
so
ja
früher.
Wirklich schön, ne? Der sah ja aus wie ein Morph von Modern Talking. Oder
es
so.
Gab noch einen schöneren, der schöne Misha
von
der GmbH.
Okay.
Ja,
falls ihr es noch nicht gesehen habt, die GmbH war quasi das Urkartell. Und der schöne Klaus hat dann die Nutella-Bande gegründet.
So, und dann gab es noch eine dritte, die etwas türkisch angehaucht war. Aber der schöne Misha ist ja erhängt in einem Wald in Hessen vorgefunden worden. Und bis heute geht man nicht vom Selbstmord aus. Der ist also hingerichtet worden. Das war die erste Welle, wo man der Reeperbahn ganz allgemein eben eine harte Brutalität zu rechnen.
Ja, und den Chinesen Fritz haben sie auch vom Barhocker weggedrückt.
Ja, natürlich. Da kam der Mucki Pinsen, der soll ja 5 oder 6 weggeblasen haben. Aber das war die Zeit, in der ich schon lange weg war vom Kiez. Das war nicht so mein Ding.
Wie wäre dein Ludenname?
Kille.
Kelle? Weißt du, was mich dann im Nachgang nochmal beeindruckt hat? Du hast doch gesagt, dass du diesen Boxkampf moderiert hast.
Mehrfach, ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben da ja nur Kriminelle gesessen.
In den ersten 5 Reihen, 10.000 Jahre Knast.
Wie sind die denn dann auf dich gekommen?
Ich war damals bei NDR 2, eine große Nummer. Und Wilfried Schulz, unsere Frieda, hatte mich anschreiben lassen. Oder seine Sekretärin hat angerufen. Und ob Herr Schulz mit mir reden wollte, ich wusste gar nicht, wie Herr Schulz. Und dann war ich im Büro unten am Steindamm, im Schiri, einem der bekanntesten Profs in Deutschland und habe dann Wilfried Schulz kennengelernt, der mir dann auch das Zuschneidern eines weißen Dinnerjackets bezahlt hat. Es gab sehr viel Geld, allerdings gegen Quittung, habe ich versteuert. Und in Gegenwart von Theo Wittenbrink, dem Präsidenten des Deutschen Boxsportverbandes und einem im Sessel schlafenden Norbert Gruppe, dem Prinz von Homburg, wurden dann die Verträge gemacht, Tietemann-Moderation für 3 Kämpfe, Schwergewicht, keine Ahnung. Und das war für mich bis heute unauslöschlich, weil dieses Milieu und dieses Gefühl, und ich habe da natürlich, weil ich damals schon ein chaotisches Kind war, die Gewichtsklassen durcheinander gebracht und dann außer
du
Idiot,
oh
du Benner, du Arschloch!
Ja.
Also deutliche Kommentare von den ersten in den Reihen sitzenden. Teilweise waren es Freigänger, die neben nur für den Kampf aus dem Knast gelassen wurden. Und immer wieder Wilfried. Und Wilfried hatte Bock auf mich. Wilfried mochte mich. Und Wilfried war auch einer, der den die Aura eines Mafioso umwehte. Und das wusste man auch auf dem Kiez. Aber der hat immer ein bisschen drüber geredet. Der hat eben die sanften Regeln erfunden, damit erhängen und umlegen. Das war nicht mehr Schulz. Das waren dann andere Leute. Dakota Uwe und so. Das waren schon harte Zeiten und Gruppe war ein durchweg gefährlicher Mensch, der ein Womanizer war, glänzend aussah, nur er durfte nicht reden. Ne? In der Sekunde, in der er den Mund aufmachte, war es vorbei. Aber eben, er soll wohl auch, also horizontal soll er Meisterleistung verbracht haben. Also viele Mädchen brauchten das. Ich habe da voller Neid vor gehört. Ja.
Ich bin ganz froh, dass du da heil rausgekommen
bist. Ich
bin
auch froh, ja. Tiedemann.
Kelle finde ich schon ganz gut.
Kelle, du weißt ja Kelle, die offene Hand, also Kelle, nicht schlagen Kelle, sondern Kelle. Es gibt doch diesen Spruch, was Hühnchen, Hähnchen willst du essen? darfst das Traben nicht vergessen. Immer schön hübsch fleißig sein. 10 mal 10 sind auch ein Schein.
Ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, klar.
Gut, in diesem Sinne darf ich einfach sagen, Steffi, ich liebe dich sowieso und freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao, Bella.
Ja,
tschüss,
ja. Hallo. Ja, klar.